Hallo, das ist das Radio. Sie hören jetzt die Nachrichten. Das wird ein ziemlicher Bruch, weil ich habe heute nur eine Herrenzeitung noch gerade bekommen im Kiosk, die Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland. Es ist 18:03 Uhr bei Ihnen und wir sprechen uns gleich wieder.
Uhr. Die Nachrichten. 15 Uhr. Die Nachrichten. 16 Uhr. Die Nachrichten. 17 Uhr. Die Nachrichten.
Ja, sehr gut. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die 18 Uhr Nachrichten. 18 Uhr Nachrichten im auf Reboot FM 104,1. Heute bin ich eher durchaus mild gestimmt, weil ich habe heute alles in einer Plastiktüte mitgebracht, wo ein sehr großer bunter Papagei drauf ist. Ist doch, oder? Ja, ist. Ich hole das erstmal kurz raus hier. Das ist eine Fanta Passionsfrucht und Blutorange. Ich dachte, das passt zu Ostern. Zu Ostern passt das gut. Und ich hatte eben schon was mir nicht so richtig geschmeckt hat. Da stand drauf, dass es Alkohol wäre und irgend so ein Getränk aus dem Kühlregal, das war nicht so besonders gut. Ich kann Ihnen das später noch genauer schildern. Ich pack erstmal aus. So, jetzt ist ausgepackt. Da ist noch was. Ah, sehr gut. Was ist denn so passiert heute? Keine Ahnung. Mal schauen. Vielleicht haben wir Internet und können das für Sie nachschlagen. Eins. So, das dauert noch einen Moment. Ha. Also, nichts, sage ich Ihnen doch, überhaupt nichts. Als wäre er der Führer einer Großmacht, stellt Terrorpate Osama Bin Laden in einer Tonbandnachricht denjenigen Staaten eine Verschonung vom Terror in Aussicht, die ihre Truppen aus der islamischen Welt abziehen. Das sind ja komische Nachrichten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung habe ich heute schon wieder gekauft. Ich habe gelesen da drin, da gibt's einen Text, rechts haben sie immer so eine Spalte mit, wo jemand seine Meinung sagen darf, was die Links irgendwie machen, sie eher was anderes, aber rechts hat einer geschrieben, GH, das sagen sie immer nicht, wie die wirklich heißen, sie sagen die, das ist GH, der sagt, ist vielleicht ein ehemaliger Bundespräsident, der sagt, der Trugschluss hinsichtlich der CDU-CSU ist es zu meinen, hier handelt es sich um zwei Parteien, es sind vier. Und dann schreibt er, da er dies übersehen hat, ging die Analyse von Merz, das ist der Merz, den wir gestern schon hatten, der so komisch aussah auf dem Bild, auf der Fotografie, die Analyse von Merz, CDU und CSU sowie ihre Parteivorsitzenden stünden sich gegenseitig im Wege, von vornherein fehl. Die Antwort von Seehofer, das ist der andere, geht wie ein Donnerschlag auf die CDU hernieder, wie ein Donnerschlag. Ich kann nichts dafür, das steht da wirklich. In wenigen Wochen, das schreibt Heinz-Joachim Fischer, es gibt dann unten immer den Text, da dürfen Sie den Namen dann doch ganz sagen. In wenigen Wochen, da geht es um Herrn Berlusconi, in wenigen Wochen wird der italienische Ministerpräsident Berlusconi auf die ihm eigene selbstgefällige Art einen neuen Rekord verkünden, 2 Jahre und 11 Monate. Solange wie kein anderer Ministerpräsident der Nachkriegszeit wird er dann ein und demselben Kabinett vorstehen. Die bisherige Langzeitmarke hat der Sozialistenführer Craxi gesetzt, falls Sie das interessiert. Später aber unrühmlich sei er im Summe von Korruptionsskandalen, Amtsmissbrauch und illegaler Parteienfinanzierung gibt's gar keinen Verb in dem Satz, ne, sowas. Sehr viel länger regiert als Berlusconi haben neben Craxi etwa Andreotti mit 7 Kabinetten, Rekorde, aber in der Stabilität einer einzigen, der 67 Jahre alte Berlusconi, ich wusste gar nicht, dass er schon so irrsinnig alt ist. Der Jörg Haider ist ja auch schon 66 oder so, das sieht man ihn immer gar nicht an, auf den ersten Blick, vermutlich. Es waren doppelt dürre und vielfach lehrreiche Jahre für einen, der Erfolge und Siege gepachtet zu haben schien. Dabei wurde aus einem Condottiere der Mediengesellschaft ein Politiker. Wissen Sie, was das heißt? Condottiere? Der Condottiere des Gebrauchswerts. Condottiere der Mediengesellschaft in diesem Fall wurde aus ihm ein Politiker, dem nach Ansicht vieler zwar noch alle Makel eines übermäßigen wirtschaftlichen Einflusses und zahlloser offener Konflikte mit der Justiz anhaften, dem jedoch, wie die langplanenden Parteiführer der Opposition eingesehen haben, mit dem ewigen Hinweis auf diese Absünden nicht beizukommen ist. Verteufelung, geben Sie zu bedenken, habe weder die Regierung Berlusconi weggebracht, noch die Mitte-Rechts-Koalition erschüttert. Die rechte Mitte ist nach wie vor Berlusconis Erfolgsformel, sowie die Democrazia Cristiana, die christlich-demokratische Regierungspartei, für Jahrzehnte einst mit der Öffnung nach links die Sozialisten regierungsfähig machte und bald auch die Kommunisten und zugleich ihre eigene Macht sicherte, schloss Berlusconi vor 10 Jahren einen historischen Kompromiss mit den bis dahin geächteten Rechten der postfaschistischen Sozialbewegung MSI. Ist es auch so, dass man das jetzt schon historischen, auch wie den anderen historischen Kompromiss, auch historischen Kompromiss nennt? Zumindest bei der FAZ macht man das. Es ist interessant, aus deren Duce-Mussolini-Verschnitt wurden unter dem Parteichef Fini, dem heutigen stellvertretenden Ministerpräsidenten, weithin geachtete Rechtsnationale, Klammer auf AN, Klammer zu, die das Verlangen der Wähler nach Recht und Ordnung, nach der Berücksichtigung... Ach, heute ist es schlecht, ich halte die Zeitung ganz falsch. Ich halte die kurz einmal anders. Sie können ja vielleicht währenddessen dazwischen dann etwas Musik hören. Und ich halte die Zeitung jetzt gleich nochmal, versuche sie anders in der Hand zu halten. Okay, 1, 2. Hören Sie doch, oder? Fantastisch, das haben Sie eben auch gehört, oder? I'm gonna close my body now. Das ist einer unserer weiteren, hoffentlich nicht vergeblichen Versuche, unseren Hörerinnen und Hörern den Materialismus zu erklären. Was vermag ein Körper? Ich halte gleich die Zeitung anders und wir hören uns dann wieder. Ich habe anscheinend nur so Schrott gekauft heute. Ich habe auch solchen Dosen-Kaffee-Turbo-Drink gekauft und der eine mit Vanillegeschmack geht überhaupt nicht auf. Jetzt fange ich mal mit dem anderen an und halte die Zeitung anders. Das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute. Da ging es um Berlusconi. Blabla, die Beziehung zwischen Berlusconi und diesem größten Koalitionspartner neben den Christlichdemokraten, die Faschisten, des Zentrums und der Lega Nord, gegenwärtig ohne ihren todkranken Führer Bossi. Ist er todkrank? Hat er was? Bossi? Ist doch hoffentlich nicht verunglückt oder so, Bossi? Todkrank. Ohne ihren todkranken Führer. Sind besser, als es die zwischen Democrazia Cristiana und Partito Socialista je waren. Sie bilden das feste Rückgrat, auch ohne den todkranken Bossi der Regierung. Oft unterschätzt wurde Berlusconis. Warum interessieren die sich so für Berlusconi? Postpolitische Italien voran, Schlachtruf, Fußballnationalmannschaft, 30% der Stimmen, Bürger der Mitte, seine Wähler. Die Wähler der Forza Italia sind Bürger der Mitte, die es im Leben zu etwas gebracht haben und Politik bestenfalls als Mittel für sachgerechte Lösungen betreiben. Sie hängen keiner bestimmten Ideologie an, sind weit davon entfernt, die Gesellschaft beglücken zu wollen. Es reicht ihnen schon, bla bla, es reicht ihnen schon, gell? So sehr es seine Widersacher schmerzt und aufbringt, Berlusconis drittes Erfolgsfundament ist seine erklärte Abneigung gegen links. Umgekehrt kann die Linke nichts gegen die Mitte sagen und gewinnt gegen rechts nur mehr wenig. Deshalb wirken die zeitweiligen Ausfälle gegen Linke und andere Kommunisten in Italien gar nicht so anachronistisch. Aha, deshalb wirken die, weiß ich nicht, die Erschießungen von Demonstranten wirken in Italien deshalb auch gar nicht so anachronistisch. Es wirkt eigentlich alles top aktuell in der FAZ. Sie entsprechen einem Misstrauen dieser zeitweiligen Ausfälle gegen eine verklemmte Einstellung zur Wirklichkeit und eine unprofessionelle Haltung gegenüber Arbeit und Leistung, die schon vor dem Ertrag alles verteilen will. Unprofessionell. Das ist ausgesprochen unprofessionell. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die Nachrichten. Zeitung. Das haben sie auch ganz vorne schon abgedruckt, damit man es gleich sieht, wenn man die Zeitung umdreht am Kiosk. Europa im Wissen und Denken verankern, Kongress des Deutschen Altphilologenverbandes in Köln. Vom Nutzen der alten Sprachen. Oll, Köln, 14. April. Mit dem Appell an alle Europäer, sich über die Wurzeln ihrer Zivilisation klar zu werden, hat der Vorsitzende des Deutschen Altphilologenverbandes, Helmut Meißner, am Mittwoch in Köln den Deutschen Altphilologenkongress mit über 900 Teilnehmern eröffnet. Die Europäer, ganz gleich, ob sie der alten Sprachen mächtig seien oder nicht, müssten sich über das notwendige Wissen über die gemeinsame Herkunft Europas verfügen, um sich künftig nicht nur als Angehörige ihrer jeweiligen Nation, sondern auch als Bürger eines gemeinsamen Europas betätigen zu können, sagte Meißner. Nur wenn das gemeinsame Europa im Wissen und Denken der Menschen verankert sei, seien sie auch bereit, für die gemeinsame Zukunft Mühen und Kosten auf sich zu nehmen. Ist das so? Dass Leute das Latein besser sprechen, dass sie dann besser Zukunft und Kosten und Mühen und Europa auf sich nehmen können? Das Motto des dreitägigen Kongresses lautet jedenfalls: Antike verbindet, der europäische Bildungsauftrag der alten Sprachen. Die Einübung in Dialogfähigkeit zur Verständigung unter den Kulturen. Ist das alles in Meißners Auffassung zu den besonderen Chancen der alten Sprachen und Risiken? Es sei höchst aktuell, wenn im Griechischunterricht am griechischen Original die Gesprächsführung des platonischen Sokrates erarbeitet werde, die in der Form verbindlich sei, in der Sache auf Klarheit bestehe und unerbittlich bei der Suche nach Wahrheit vorgehe. Das sei eine unerlässliche Anforderung an den interkulturellen Dialog, sollte er überhaupt gelingen, sagte Meißner, sollte er überhaupt gelingen. Die europäischen Grundwerte wie Freiheit, Wahrheit, war da noch was? Da haben sie hier total viel Platz gelassen in der FAZ. Freiheit, Wahrheit, das hört hier einfach auf. Wahrheit, Vernunft, da kommt's. Vernunft und Rechtlichkeit fänden sich bereits in den klassischen antiken Werken des Sophokles, irgendwie so andere Leute, die ich überhaupt nicht aussprechen kann, aus dem klassischen Bildungsideal sei nicht mehr aussprechen können geworden. Mit der Bevorzugung der Geisteswissenschaften sei jedoch inzwischen eine Fülle extrem offener Bildungsangebote erwachsen, die von höchst unterschiedlicher Qualität seien, sagte der Altphilologe, die waren da alle zusammen, Klaus Westphalen. Gestützt durch ein offeneres Bildungssystem gäbe es inzwischen jedoch wieder mehr Anhänger höherer Bildung als früher. Im Anschluss an Humboldts Vorstellung aus dem Jahre 1794 heiße Bildung so viel Welt wie möglich als möglich ergreifen, aber viel Wisserei lädt nicht versch... bla bla. Heraklit. Zu den Bildungsschwerpunkten zählt er die Beherrschung der Zeichensysteme, wie die Zahlensprache der Mathematik. Zahlensprache. 1, 2. Zahlensprache der Mathematik. Die Symbole des Computers, das haben wir hier auch. Da haben wir so einen kleinen CD-Player. Das sieht so aus wie so eine CD mit Noten davor. Das hier ist so ein Chat-Dings. Das ist die Symbole des Computers, muss man richtig dabei sein. Das, was so wie ein Film aussieht, Film-Dings, heißt iMovie. Mein Gott, iMovie, wo kommt das her? Und hier ist, das ist jetzt neu runtergeladen worden heute Nacht, das ist GarageBand. Soll ich Ihnen mal vorspielen? Wie mein erster, das kann ich mal versuchen. Ich habe jetzt das GarageBand irgendwie gefunden und habe es ausprobiert und ich habe jetzt schon mein erstes Stück gemacht. Am ersten Tag gleich das erste Stück. Das heißt, Titel der Band ist GarageBand. Das Stück heißt, das wurde mir vorgeschlagen von Apple und ich dachte, mein Gott, das ist ein guter Name. Das nenne ich so. Das heißt, My Song. Ich kann Ihnen das ja mal vorspielen. Das hört sich so an. My Song, das ist doch schon super, oder? Das ist doch richtig, das macht man dann in seiner Zeit, das macht man, wenn man, man kann es auch sehen bei Apple, das ist so, da geht es um digitales irgendwas, iLife, das digitale Lebensqualität sichern, digitalen Spaß haben, da kann man das richtig selber machen, das dauert so lange und verbraucht auch so viel Computerressourcen, dass einen das vom File-Sharing abhält, da hat man dann viel weniger Zeit, sich noch was anderes auszutauschen, man sitzt dann davor und macht sein Stück, My Song. Meine eigene Musik kann man damit machen. Symbole des Computers, das ist so ein Gitarrensymbol. Da drückt man drauf und schon macht man selbst eigene Musik. Das ist toll. Und Sprachsymbole sowie Lesekompetenz. Mit Hilfe von Sprache, Symbolen und Wissenschaften können Systematik im persönlichen Weltwissen erlangt werden. Darüber hinaus müssten die wichtigsten Epochen der Geschichte, bedeutende Erfindungen, Persönlichkeiten, zentrale Themen des Geisteslebens sowie berühmte Kunstwerke gekannt werden. Könnte man auch, da haben wir auch hinten, ich habe hinten immer, da kann ich auf F11 drücken, oder? Doch, ja, dann habe ich hinten Bruegel, kann ich Bruegel studieren. The Fight Between Carnival and Lent, ist es das? Ich glaube schon. Das ist Children's Games für Erwachsene. Das ist so Erwachsenen-Games von Bruegel. Wichtige Werke der Kunst kann man sich ansehen im Computer. Latein sei nach wie vor ein Modell für Sprache überhaupt. Weder das Fach Deutsch noch die modernen Fremdsprachen böten vergleichbare Einsichten. Vor allem aber könnten Latein und Griechisch als intensive Schulen mikroskopischen Lesens gelten. Latein und Griechisch. Mikroskopisches Lesen, mal versuchen. Stolpe, das steht direkt daneben, das werden wir jetzt mal mikroskopisch lesen. Stolpe schwächt seinen Vorstoß ab Berlin. 14. April, der für den Aufbau Ost zuständige Minister Stolpe, SPD steht da, hat seine Aussagen über Niedriglohnzonen in den neuen Ländern abgeschwächt. Ich bin nicht für Sonderwirtschaftszonen und ich will nicht von vornherein Niedriglohnsektoren für den Osten festlegen, sagte er am Mittwoch im Bayerischen Rundfunk. Problemzonen gäbe es in Ost und West. Ha. Am Dienstag hatte er erklärt, Überlegungen zu Niedriglohnsektoren für den Osten müssen ernsthaft verfolgt werden. Siehe Wirtschaftsseite 13. Mikroskopisch gelesen, da liest man, da steigt es in einem so auf wie ein inneres Bild, wenn man das mikroskopisch liest. Aber man sieht nur kleine Details, man kann immer nur wenig sehen, aber das sieht man genau. Daneben steht über, es gibt einen neuen Richter im Milosevic-Prozess, weil der Alte ist jetzt alt und krank und sie müssen einen neuen haben, weil Milosevic hat so viele Zeugen geladen, 1631, darunter Bill Clinton und Tony Blair und der ist sogar ein Lord, der dieser neue Richter ist, der muss jetzt sehr, sehr, sehr viele Akten lesen erstmal, damit er überhaupt richtig gut Bescheid weiß und auch alle immer gut anreden kann mit ihrem Namen, guten Tag, wir machen jetzt hier mal weiter, sagt er dann in 2 Jahren, wenn er das alles gelesen hat. Und bisher hatte die Anklage nur 300 Zeugen vernommen und Milosevic wird 1631 vernehmen. Der 58 Jahre alte neue Richter war mit der Untersuchung des Massakers an der Schule im schottischen Dunblane 1996 befasst. Da ist er gut, da ist er sicher qualifiziert, gut qualifiziert dafür. Die Musik, man gibt immer ein Stichwort in iTunes ein und dann macht es einfach dazu Musik, das ist heute Another Day, nicht wahr, habe ich eingegeben und dann bekommt man so Musik zu hören.
I'm gonna break the cycle. I'm gonna shake up the system. I'm gonna destroy my ego. I'm gonna close my body now.
Vielleicht liegt es auch gar nicht daran, dass man die Zeitung falsch hält, sondern vielleicht steht einfach wirklich überhaupt nichts richtig Gescheites drin in der Zeitung. Da steht, Schäuble, Regierung täuscht. Schäuble hat's immer noch nicht begriffen. Er ist ja gar nicht irgendwie vorgesehen für irgendeinen Posten, wo man das sagen könnte. Er ist einfach, sitzt irgendwo herum und sagt, Regierung täuscht. Er ist enttäuscht. Er wurde getäuscht von der Regierung und das ist Schäuble. Für den Schäuble haben sie jetzt extra noch, vermutlich muss man zu ihm sehr nett sein jetzt, sie haben eine ganze Spalte für ihn, wo er gesagt hat, die Regierung täuscht. Da hat er was gesagt. Und Rasmussen hat das Parlament belogen. Rasmussen ist der dänische Ministerpräsident, der hat auch gelogen. Das sind so die Sachen, die im Moment so, entweder haben sie bei dem Terror nicht richtig aufgepasst, das kann so solchen Präsidenten gefährlich werden, oder sie haben gelogen. Wenn jemand nämlich gelogen hat, steht es gleich immer hinterher in der Zeitung und sie müssen lange reden und hoffentlich dann wieder. Das ist richtig, aber das sind so die einzigen. Dann steht hier Kauder, wer ist denn Kauder? Steht auch bestimmt irgendwo Kauder, sagte Kauder, Kauder, wer ist denn das? Kauder, steht hier gar nicht. Irgendjemand, der heißt halt Kauder, der sagt, Eichel will das Bundesbankgold für, Eichel ist der Finanzminister nicht, Eichel will das Bundesbankgold für den Wahlkampf nutzen, das wäre ein Skandal. Daher der Konflikt mit Welteke, der Minister und sein Berater. Dafür geben die Leute, wie viel kostet das? Ich glaube, es kostet 1,50, sich solche Sachen durchzulegen. Ah, jetzt wird's, da kommt jetzt nämlich der andere, Horst Köhler, ins Bild hier, der schüttelt seinen ehemaligen Klassenkameraden, die hat er jetzt wieder getroffen, seit langer Zeit zum ersten Mal wieder gesehen. Die schauen auch alle, oh, der Horst, die schauen alle von da hinten, die sehen so aus wie Eltern, sind aber Schüler, ehemalige Schüler. Der eine oder die eine filmt den Horst mit der Kamera. Das ist zu schön. Der sagt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt darüber, ist die Mutmaßung begründet, hier habe sich, die meinen den Köhler, der richtige Mann für das für ihn falsche Amt entschieden, wie schon zu lesen war. Wo war das zu lesen? Die Frage wird Köhler demnächst durch seine Amtsführung, weil er Bundespräsident wird, beantworten, wenn er gewählt ist. Im Gespräch ist er immer noch nicht gewählt, sie kriegen das einfach nicht hin. Im Gespräch, bei der ersten Begegnung, beeindruckt er durch eine Unbefangenheit und Direktheit, die frei ist vom Habitus der Würde seines künftigen Amtes. Das ist so eine richtige Herrenzeitung, das liest man. Morgens zum Kaffee oder abends liest man das noch bei einem Glas. Ich weiß nicht. So unbefangen, wie er seiner künftigen Aufgabe gegenüber steht, spricht er über sich, seine Erfahrungen und Erwartungen, die Sicht Deutschlands von außen. Das gilt für die Qualitäten und Fähigkeiten, die Deutschland auszeichnen, ebenso wie für die Herausforderungen, vor denen er das Land sieht. Da ist er ja bestens geeignet, dazu das zu werden, weil er sieht Herausforderungen, vor denen das Land steht. Das ist schon mal die halbe Miete. Geschärft hat seine bisherige Tätigkeit, aber auch seine Sensibilität für die dritte Welt, für Afrika und Südamerika. Ein Sensibelchen, ein richtiger Präsident bald. Für die Probleme ihrer Armut und für die Gefahren, die sich daraus für die westliche Welt ergeben, sollten sie ignoriert werden, nicht ignorieren. Das ist der als weitere zentrale Herausforderung des Westens, insbesondere Deutschlands, verweist er. Und er, da muss man immer gut sich konzentrieren, wenn man das liest, mit er ist halt in dem Text meist der zukünftige Bundespräsident Horst Köhler gemeint, verweist er, Köhler, auf die ungeheure wirtschaftliche Dynamik, die die rasch wachsenden Volkswirtschaften Indien und Chinas kennzeichnet. Da hat er richtig gut aufgepasst in seiner, der war ja irgendwo, hat auch mal schon was anderes gemacht und hat gearbeitet und da hat er das mitgekriegt mit den rasch wachsenden Volkswirtschaften Indiens und Chinas. Das ist eine weitere Herausforderung, hat er erkannt und deshalb kann er bald im Tiergarten in dem Haus auch nochmal eine Rede halten. Sorgen bereiten ihm die Auswirkungen des 11. September 2001. Sorgen, ein voller Sorgen. Voller Sorgen, Herr Köhler. Das ist die Lage, in der die besonderen Probleme Deutschlands eingebettet sieht. Die Angst vor Veränderungen. Das geschwundene Vertrauen der Wähler in die Gewählten hat er auch schon erkannt. Der bislang fehlende Wille des Volkes zum Aufbruch, sagt Herr Köhler, der fehlende Mut seiner politischen Führung. Das unangenehme, aber für die Genesung notwendige offen statt in einer verhüllenden und beschönigenden Sprache auszusprechen. Vielleicht sollte er sowas sagen, wenn er 1-2 Jahre im Amt ist, sollte er sagen, durch dieses Land soll endlich ein Ruck soll durch dieses Land gehen, könnte er sagen. Und vielleicht geht hier ein Ruck durch dieses Land, ein Ruck, Baustelle des Gedenkens, da geht auch ganz schön Baustelle des Gedenkens im nächsten Jahr, liegt es 60 Jahre zurück, dass die Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück befreit wurden. Viele der Überlebenden wollen aus diesem Anlass noch einmal an den Ort ihres Leidens zurückkehren. Wenn etwa 1000 Gäste aus der ganzen Welt könnten nach Oranienburg und Fürstenberg nördlich von Berlin reisen. Die Überlebenden sind inzwischen 80 bis 90 Jahre alt, deshalb muss ein solches Treffen gründlich vorbereitet werden. Es ist überhaupt nur möglich, wenn, wie schon vor 10 Jahren, die Länder Berlin und Brandenburg und der Bund gemeinsam dazu einladen. Sie sind Träger der Stiftung. Derzeit wird über das geplante Treffen, es ist doch schon relativ viel, das war die ganzen vergangenen Tage schon so, das ist doch sehr viel über diese, das heißt halt Baustelle des Gedenkens, das ist doch sehr ausführlich zumindest über diese technischen Details der Gedenkarbeit, dass wenn sie schon so alt sind, muss man das gut vorbereiten und Berlin und Brandenburg können das nur zusammen vorbereiten, dass zumindest über diese technischen Gedenkdetails und was man macht mit den Stelen, dazwischen kann kein Polizeiauto durch, da muss er vielleicht auf einem Pferd reiten, der Polizist, und passt gut auf, dass nichts kaputt geht, das wird alles ziemlich eigentlich ohne Vorbehalte, ohne Beschönigende, das wird richtig gut geschildert oft jetzt zurzeit in der Presse. Derzeit wird verhandelt, die Überlegenden kämen in Sachsenhausen auf eine Baustelle, denn auch beinahe 50 Jahre nach dem Ende der DDR ist deren Erbe noch nicht überall beseitigt. In der DDR war Sachsenhausen eine nationale Mahn- und Gedenkstätte mit einseitigem Blick auf den kommunistischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ziel der Stiftung ist es, den monumentalen Kult und die Geschichtsfälschung. Ich hatte das mal, ich war mal in so einem Geschichtsfälschung? Das ist komisch. Aber es ist auch nur aus der FAZ, aus der DDR-Zeit, durch stilles Gedenken und genaue Erforschung zu ersetzen. Da sollte man dann etwas stiller gedenken und dann ist irgendwann die Baustelle auch fertig und dann sieht es ganz anders aus. Dann haben sie ein paar Sachen geändert. Vor allem sollten die Originale erhalten und gezeigt werden. Dokumentation wird vor Interpretation gehen. Originalbaracke, Originaldoppelbett, Original vor Interpretation. Das wird zurzeit umgebaut, ist zurzeit im Umbau. Und am Mittwoch eröffnete die parteilose Kulturstaatsministerin Christina Weiß ein Besucherzentrum. Hat man sie aus der FDP ausgeschlossen, ist sie parteilos, Christina Weiß. Dass mit diesem Geld das Besucherzentrum in der ehemaligen SS-Waffenmeisterei in Sachsenhausen eingerichtet wird. Ich wünsche uns allen, dass dieses Haus ein Ort sei, wo Geschichte in ihren verbrecherischen und emotional aufwühlenden Dimensionen für junge Menschen erfahrbar wird. Ich finde, das ist geschmacklos, wenn man an so einem SS-Waffenmeisterei-Ort sagt, dass man emotional aufwühlende junge Menschen da erfahrbar rumscheuchen möchte, das ist eklig. Das ist richtig, da hat sie sich vielleicht im Ton vergriffen. Und ihren Blick für die eigene Gegenwart schärft, was für ein, sagt Frau Weiß und weiter, wir wollen moderne zeithistorische Museen, welche die Erinnerung an die Staatsverbrechen des vergangenen Jahrhunderts wachhalten werden. Die Staatsverbrechen, wie zum Beispiel die Staatsverschuldung in den 80er Jahren oder die Spiegel-Affäre hatten wir auch nicht. Die Staatsverbrechen des vergangenen Jahrhunderts. Der Eingang wird umgebaut, auch toll. Einige Baracken sind noch vorhanden, unter anderem im ehemaligen Krankenrevier. Es sind die ältesten erhaltenen KZ-Baracken in Deutschland. Das ist ja dann fast ein ältesten in Deutschland. Das ist fast ein Rekord. Haben Sie? Das war irgendwo habe ich das mal gelesen. Das war so eine Richtigstellung. Ich weiß nicht, wer das richtig gestellt hat. Ich glaube der Spiegel oder so. Oder war es irgendeine Zeitung? Da stand jedenfalls. Ich habe das Original nicht gelesen, aber da stand in der Zeitung so Richtigstellung. Leider haben wir in unserer gestrigen oder vorwöchigen Ausgabe was Falsches behauptet. Auschwitz war kein polnisches Konzentrationslager, sondern ein deutsches Konzentrationslager auf polnischem Boden. Wo war das? War das im Standard oder so? Ah, tut uns leid, Auschwitz war kein polnisches, sondern ein deutsches auf polnischem Boden. Zu komisch. Hier, aber immerhin Altersrekord erhaltene KZ-Baracken in Deutschland. Das kann man richtig vorne, was ist das, Seite 3? Das wird ausführlich geschildert. Da wird auch noch eine Ausstellung geplant. Zigeunerforschung wird thematisiert. Ein Abschnitt soll sich beschäftigen und so. Ungewiss ist trotz der Hilfen des Bundes derzeit die Zukunft der Gedenkstätte im Zuchthaus Brandenburg-Görden. In Brandenburg saß Erich Honecker ein und so weiter. Da muss man noch sehr lange, das wird noch ein bisschen gehen, bis das alles fertig ist, aber dann kann man die Gäste dort empfangen und es wird Baustelle des Gedenkens an der Arbeit. Das steht hier bei kleine Meldungen. Dietmar Bartsch, ehemaliger Bundesgeschäftsführer der PDS, ist zum Geschäftsführer der Berliner Tageszeitung Neues Deutschland bestellt worden. Dort ist er Feuilletonchef. Na, unseren Gruß an das Neue Deutschland. Feuilletonchef. Konnte er denn nicht ehemaliger Bundesgeschäftsführer? Konnte er das nicht bleiben? Er ist jetzt einfach, er musste zum Neuen Deutschland. Dietmar Bartsch. Naja, egal. Hier haben wir, ach, das ist ja ulkig, das ist ein Foto von dem alten spanischen Ministerpräsidenten Aznar und dem neuen. Und die versuchen sich so die Hand zu geben, aber es klappt nicht. Die Hände geben sich so aneinander vorbei. Es sieht so richtig ulkig, es sieht komisch aus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, heute eine ganz schwache Nummer. Hier schreiben sie: besonnene Rebellen, die Albaner in Mazedonien sind ruhig. Die Albaner in Mazedonien, da haben sie ein besonderes Augenmerk geworfen, falls man das so sagt. Da wird oft besonnene Rebellen, sie sind ganz ruhig. Der Vorsitzende hat eine Maus. Flink läuft sie auf dem Teppich umher, verschwindet hinter dem Aktenschrank, kommt unter einem Sessel wieder hervor und schnüffelt an den Papierstapeln auf dem Schreibtisch. Besonnene Rebellen. Die Albaner in Mazedonien sind ruhig. Das ist ja so eine richtige Home-Story. Dann haben sie, denen ist gestern überhaupt nichts eingefallen. Vielleicht hatten sie Betriebsausflug und sind irgendwo zusammen hingefahren. Ein Eis essen am Wannsee oder so. Oder sind Schlittschuhlaufen gewesen, die Frankfurter Allgemeine Zeitungsjournalisten, und haben deshalb nur so ganz viele. Sie haben auf Seite 7 eine Seite nur über politische Bücher. Weniger ist mehr. Provokantes über den europäischen Integrationsprozess, Provokation. Die Zahl der skeptischen Stimmen über die Erfolgsaussichten des Integrationsprozesses hat zugenommen. Dies überrascht nicht. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erweiterung, der Entwicklung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Reform der Institutionen, das sind provokante Thesen. Was ist denn los mit der FAZ? Das ist ja total langweilig heute. Durch die EU-Erweiterung drängen sich, Sie glauben mir das nicht, aber das steht wirklich drin, durch die EU-Erweiterung drängen sich viele neue Fragen auf. Bei Another Day findet man noch Another Rainy Saturday von My Bloody Valentine. Das ist schon uralt. Da dürfen Sie nicht erschrecken. Ich glaube, das ist schon ziemlich laut, aber das soll so. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die Nachrichten auf Reboot FM 104,1. Richtig zur Sache geht's in der Zeit dann, in der, wie heißt es, Frankfurter Allgemeine Zeitung? FAZ, nicht Zeit, FAZ. Geht es richtig zur Sache dann erst auf der Briefe an die Herausgeberseite. Kinderlose Zeitgenossen, schreibt Dr. Gerd Detlefs aus Münster. Ihre Berichterstattung über die Entwicklung der Geburtenrate FAZ vom 6. April ist sehr verdienstlich. Wieder einmal wird deutlich, wie beängstigend die Folgen der rückläufigen Geburtenzahlen sind. Das ist so ein Riesenthema geworden jetzt seit ungefähr März. Vermutlich ist auch so, die Frühjahrsgeburtenzahlen sind ausgeblieben, und jetzt demografischer Wandel. Wie beängstigend die Folgen der rückläufigen Geburtenzahlen sind, vor allem für die auf konstante Fruchtbarkeit berechneten Alterssicherungssysteme. Vielleicht hätte man sie einfach auf variable Fruchtbarkeit berechnen sollen, die Alterssicherung. Sie sind auf konstante Fruchtbarkeit berechnet. Vielleicht haben wir das Budget von unserem Radio auch auf konstante Fruchtbarkeit berechnet und können jetzt das Geld für die Kindergartenplätze zum Beispiel einfach einsparen und uns noch eine neue Antenne kaufen fürs Dach oben. Das ist für die Alterssicherungssysteme schlecht. Jeder weiß es, aber keiner will es wissen und niemand handelt. Es ist notwendig, dass der Gesetzgeber den von zahlreichen kinderlosen Zeitgenossen längst gekündigten Generationenvertrag einschränkt. Generationenvertrag unterschrieben und sofort kinderlos geblieben und dann Zeitgenosse geworden und jetzt eingeschränkt. Nur wer Kinder hat, soll eine umlagefinanzierte Rente oder Pension beziehen, abhängig von der Kinderzahl. 8 Kinder, hier. Das macht dann vermutlich mehr als mit nur 7 Kindern. Die Sicherungssysteme für Kinderlose müssen auf ein Kapitaldeckungsverfahren umgestellt werden. Haha, Kinderlose. Das ist zwar viel teurer, aber die Konzentration auf berufliche Selbstverwirklichung bedeutet eben auch ein Ausweichen vor den Belastungen der Kindererziehung. Man kann ja vielleicht, ich weiß nicht, die Entscheidung für diese Art Lebensqualität darf ihren Preis haben und diese Renten und Pensionen wären wirklich sicher. Nicht nur berufliche Arbeit, sondern Kinder als Alterssicherung, Kinder. Dieser elementare Grundsatz muss für den Einzelnen wieder spürbar werden. Die Entscheidung für Kinder wird dann hoffentlich leichter fallen, als wäre es nur eine Entscheidung. Es ist wirklich nur so der, die Entscheidung für Kinder. Hoffentlich leichter fallen, das ist ein Befehl. Von Dr. Gerd Detlefs aus Münster. Erinnerung an die Universitätskirche, das stand auch schon woanders. In Leipzig wird tatsächlich eine neue Kirche gebaut, was auch die Leute sich ja nur zum Kinderkriegen animiert und nicht zum, dass sie mal was Ordentliches zum Artikel. Das schreibt Professor Dr. Charlotte Schubert, sie ist eine Prorektorin in Leipzig an der Universität. Da gab es einen Artikel in der FAZ. Dieter Bartetzko hat in seinem Beitrag die eindeutige Leipziger Juryentscheidung zugunsten des Entwurfs des niederländischen Architekten sehr kritisch bewertet und vor allem den spekulativen Effekt dieses Konzeptes hin hervorgehoben, seine Skepsis, die auch in anderen Kommentaren durchaus zu hören ist, hat vor allem zwei Gründe. Zum einen die Anmutung einer Kirche und damit die Erinnerung an die 1968 auf Veranlassung von Ulbricht brutal gesprengte Universitätskirche. Die wurde brutal gesprengt von Ulbricht 1968, kommt sehr viel stärker zum Ausdruck, als es von vielen einem Wiederbaukirche gegenüberstehenden. Zum anderen, Architektur kommt nicht nur spektakulär, sondern regelrecht triumphal daher. Kommt nicht nur brutal gesprengt, sondern jetzt auch spektakulär triumphal. Sie machen einfach eine neue Kirche. Dann gibt's hier noch Gefälligkeitsbeurteilungen für Faule. Jetzt haben wir hier einen Professor aus Reutlingen, der schreibt noch goldenes Wort. Gesine Schwan, da haben sie alle genau aufgepasst, als sie da war, irgendwie zu Gast und hat ein Interview geführt. Und jetzt schreiben sie alle, sie hat goldene Einsichten und Worte gesagt, wie man sie von ihr schon aus den 60er und 70er Jahren kennt, als sie zusammen mit dem unvergessenen Alexander Schwan gegen den 68er Radikalismus stand. Vertrauen ist eine Ressource von Demokratie, ist ein solches goldenes Wort, bla bla. Bekanntlich lang und gravierend, Abhilfen entwickelt bis hin zur gesetzlichen und juristischen Verantwortung. Nachdem unser bisheriger Gesellschaftsvertrag, Richard von Weizsäcker, sich in Auflösung befindet, werden wir ganz neue Wege zur Wiedergewinnung von Demokratie, Boomjahrzehnten, die oft so verachteten Tugenden und Werte, das ganze immaterielle Fundament des Gemeinwesens müssen endlich wiederentdeckt und zur Sprache gebracht werden. Ethos und Sittlichkeit sind keine freundlichen Grünbeilagen am realen Wirtschaftsbraten, sondern sie gleichen den Vitaminen und Spurenelementen im Organismus des Einzelmenschen, nicht so sehr messbar und doch wesentliche Lebensvoraussetzungen für das Kinderkriegen, um sich in dem gesamtgesellschaftlichen Organismus nicht die roten Blutkörperchen immer hin und her. Und es ist einfach nicht zum Aushalten. Professor Dr. Klaus Hornung, also Reutlingen, der hat viel freie Zeit, vermutlich erst. Hat vielleicht schon Kinder. Wie sagte einst der große Augustinus in der Krise des Römischen Reiches, ohne die Gerechtigkeit sind die Staaten doch noch Räuberbanden. Es geht um die neue Erkenntnis, Vergegenwärtigung unseres christlich-humanistischen Erbes als unüberholte, man könnte es auch eigentlich auf so einem Abreißpapier, in so einem ganz langen Streifen, dass man jeden Tag so der FAZ-Leserbrief des Tages, so immer so zum, so einen, ohne Zivilisation, dicke Luft, das sind die Nachrichten, es tut mir echt leid, aber es gibt einfach keine besseren hier. Another day. Hallo. Hier. I'm gonna break the cycle. I'm gonna shake up the system. I'm gonna destroy my ego. I'm gonna close my body now. I think I'll find another way. So much more to do. Briefe an die Herausgeber, Reval Leibach-Willner zum Brief von Leser Alexander Kickert, nicht Reval. Die FAZ fasst sich ein Herz und titelt auf der ersten Seite mit Städtenamen aus Mittel- und Osteuropa in ihrer deutschen Ausdrucksweise, nämlich neben Reval auch Leibach. Zu meinem Bedauern wird dann inkonsequenterweise im Artikel nicht von Vilna, sondern von Vilnius gesprochen. Und postwendend wird die Angstkeule eines wie auch immer gearteten Pangermanismus geschwungen. Ängste und Vorbehalte würden geschürt, weil sich die international B und geachtete FAZ in der deutschen Städtenamen bediene, so der Leserbriefschreiber. Wenn es nicht so traurig und beschämend wäre, dann müsste man darüber lachen, muss man aber nicht darüber lachen, weil es ja so traurig und beschämend ist, dass sich jemand beschwert, dass diese komischen Leibach-Städtenamen benutzt werden. Es ist kein Wunder, wie sehr sich national und international die deutsche Sprache, ganz zu schweigen von der deutschen Kultur, ganz zu schweigen von der deutschen Natur, ganz zu schweigen von der deutschen, die deutsche Sprache, ganz zu schweigen, die Sprache ganz zu schweigen, die deutsche Sprache, ganz zu schweigen, deutsche Kultur im Niedergang befindet. Ich kann Sie nur ermutigen, standhaft weiterhin die Sache der deutschen Sprache zu vertreten. Auch die Beibehaltung der bisherigen Rechtschreibung durch die FAZ war und ist mehr als vorbildlich. Nur noch deutsche Städtenamen, nicht mehr Oswiecim sagen, das können Sie eh nicht aussprechen. Oswiecim, wie schreibt man das überhaupt? Das wissen Sie gar nicht mehr bei der FAZ. Da haben Sie deutsche Städtenamen jetzt eingebaut. Dann ist die FAZ diesmal auch. Wo geht denn das weiter? Das geht hier weiter. Aha, das ist. Oh oh. 3 Monate mehr für Thomas Drach, Rienzmer-Entführer verurteilt, der schon. Boah. Also, das ist jetzt gar nicht so sehr wegen dem Rienzmer, sondern es ist mehr wegen dem Drach, der schon mit 14,5 Jahren Freiheitsstrafe belegte Rienzmer-Entführer Thomas Drach ist wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu 3 zusätzlichen Monaten verurteilt worden. Das Hamburger Amtsgericht sah es in seiner Entscheidung vom Mittwoch als erwiesen an, dass sich der 43 Jahre alte Häftling, der halt den Rienzmer entführt hatte, im vergangenen Sommer mit Gewalt einer gerichtlich angeordneten DNA-Probe widersetzt hatte, als ein Kriminalbeamter ihm die Speichel- oder Blutprobe entnehmen wollte. Was ist das? Kommt er so, hier, jetzt machen wir eine Speichel- oder Blutprobe? Als er sie dem entnehmen wollte, dem Drach, habe Drach ihn mit erhobener Hand eine Ohrfeige angedeutet. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, das macht 3 Monate. Er habe was? Er habe Speichel- oder Blutprobe, er habe eine, mit erhobener Hand eine Ohrfeige angedeutet und muss 3 Monate länger, das ist ja schrecklich. Drach hatte 1996 den Hamburger Multimillionär Jan Philipp Rienzmer entführt, 33 Tage angekettet in einem Keller, 5 Jahre später war er wegen verurteilt worden, nur ein Bruchteil der Lösegeldsumme ist bisher wiedergefunden worden. Wenn jemand in der Haft eine Straftat begeht, ist er unbelehrbar, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung. Aha, eine Straftat, er hat die Hand so halb gehoben und dann, weil die DNA-Probe... Und dann ist er unbelehrbar. Als strafmildernd wertete sie, dass die Entnahme der DNA-Probe überfallartig geschehen war. Wie ist das unglaublich? Andererseits habe Drach mit der Speichel- oder Blutentnahme rechnen müssen, weil das Landgericht seine Beschwerde dagegen zuvor abgewiesen hatte. Überfallartig. Mit ihrem Urteil blieb sie unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von 6 Monaten Freiheitsstrafe. Die wollen mich in Einzelhaft fertig machen, damit ich verrate, wo die Beute ist, sagte Drach. Dagegen warf die Staatsanwaltschaft ihm vor, das Gericht zu verhöhnen. Dies werde in Drachs Beschwerde gegen die DNA-Probe deutlich, verhöhnen, überfallartig. Hand halb angehoben, eine Ohrfeige angedeutet. Darin schrieb er mit Blick auf die Rienzmer-Beute, von mir sind keine weiteren Straftaten zu erwarten, weil ich genug Geld verdient habe. Da hat hier eine 13-Jährige eine Kinderklinik in Brand gesteckt in Murnau, sie war vielleicht gesund schon wieder. Die Klinik kam nicht zu Schaden, der Nebentrakt konnte rechtzeitig evakuiert werden. Eine 13 Jahre alte Patientin hatte Feuer gelegt. Das Mädchen hatte sich in den Morgenstunden angezogen und seine Sachen gepackt. Das ist so die Krise des Hospitals, die Krise des Gesundheitssystems. Das Mädchen, das war möglicherweise längst gesund, hatte sich angezogen, in den Morgenstunden seine Sachen gepackt und anschließend steckte es nach Angaben der Polizei ein Kleidungsstück in Brand. Das brauche ich nicht mehr, das verfeuere ich. Als das Kind bemerkte, dass die Tür des Gebäudes verschlossen war, rief es telefonisch eine Ärztin zur Hilfe. Das Klinikpersonal konnte den Trakt, in dem auch 8 andere Kinder untergebracht waren, rechtzeitig evakuieren. Ein 23 Jahre alter Patient erlitt leichte Brandverletzungen im Gesicht. Die Ärztin verletzte sich bei der Bedienung eines Feuerlöschers. Mit den Kindern scheint es so schwierig zu sein. Hier steht auch, ein kleiner Junge hat eine unfreiwillige Rundreise durch das Gepäckabfertigungssystem am Londoner Flughafen Stansted unbeschadet überstanden. Der 7-Jährige sei auf ein Transportband geklettert, als sein Betreuer einen Moment lang nicht aufgepasst habe, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Ein Mitarbeiter habe das Kind beim Durchleuchten einer Gepäckkontrolle für eine Puppe gehalten und in einen Schacht zur Handkontrolle geschickt. Trotz des Tempos der Förderbänder sei dem Kind nichts passiert. Nach einer Untersuchung konnte es seine Reise fortsetzen. Totales Rauchverbot menschenrechtswidrig. Im Streit um ein Rauchverbot für öffentliche Bedienstete der norwegischen Stadt Levanger hat der zuständige Bezirk Rauchen zum grundlegenden Menschenrecht erklärt. 3 Gegner des Verbots, Ratsmitglieder der rechtsgerichteten Fortschrittspartei, hatten den Bezirk zu einer Überprüfung aufgefordert. Im 18.000 Einwohner großen Levanger war städtischen Bediensteten zu Beginn des Jahres das Rauchen während der Arbeitszeit untersagt worden, sowohl auf städtischem als auch auf Privatgrund. In einem Brief an die Stadt erklärte der Bezirk das Verbot für ungültig, da es gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoße. Die Stadt Levanger könnte das Rauchen nur auf eigenem Grund verbieten, nicht aber beispielsweise im Privatauto der Beschäftigten. Ein völliges Rauchverbot ist eine Maßnahme, die in keinem vernünftigen Verhältnis zu ihrem Ziel steht, hieß es in dem Brief, über den am Mittwoch im ganzen Land berichtet wurde. Bürger Meinhard und Steiner Holten, zwei der Beschwerdeführer, feierten die Entscheidung, indem sie auf den Stufen des Rathauses von Lewanger dicke Zigarren anzündeten. Super. Da nehmen wir doch jetzt auch gleich noch etwas ein. Das ist jetzt hier. Ah, wie heißt das? Line in. I'm gonna wake up, yes and no. I'm gonna kiss some part of. I'm gonna keep this secret. I'm gonna close my body now. Immer auf die Rechtsprechung achten, ist ein Menschenrecht. Dachte man gar nicht, dass Menschenrechte noch zu irgendwas, dass man sie dann doch ein Menschenrecht auf Rauchen in Norwegen. Streit um die NS-Pornos, das ist uns hier ganz, das interessiert uns nicht so sehr. Alexander Kluge hat gesagt zum Beispiel, der hat nämlich auch mal NS-Pornos gesehen, Anfang der 70er Jahre bei Werner Grassmann. Der meinte, er kann sich nicht mehr gut erinnern, das ist nur Sekundärwissen. Nach all den Jahren sei die Erinnerung an die Filme nicht mehr so plastisch. Alexander Kluge. NS-Pornos. Er kann sich kaum noch erinnern. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die Nachrichten. Nicht alle blieben, Börsenkrach und Wirtschaftskrise. Da geht's um Kinderreich im Osten. Das ist wirklich ein sich viral verbreitendes Thema. Der demografische Wandel, entvölkerte Dörfer und Kleinstädte, deren beliebteste Orte Seniorenheime sind. Allerdings zogen schon damals in einige Stadtbezirke von Berlin vor allem sehr junge Menschen, vorzugsweise nach Mitte und Prenzlauer Berg, Mittelschichtkinder, meist aus Westdeutschland, gekommen, um die neue Hauptstadt zu erobern. Nicht alle blieben, Börsenkrach und Wirtschaftskrise forderten auch hier ein Tribut. Das klingt so richtig wie Erster und Zweiter Weltkrieg forderten Tribut. Doch über die Hälfte aller Prenzlberger sind inzwischen junge Frauen im besten Alter. Was sind denn junge Frauen im besten Alter? Wer ist das, der das geschrieben hat? RH? Junge Frauen im besten Alter. Über die Hälfte aller Prenzlberger sind das. Eine Tatsache, die kaum Schlagzeilen macht. Macht doch jetzt hier Riesen, das ist erste Seite Feuilleton. Riesenschlagzeilen, jedenfalls seltener als all die Szeneclubs und Galerien, die Markenzeichen des neuen Berlins. Szeneclubs, ich komme gerade aus dem Szeneclub und gehe jetzt noch in die Galerie in Berlin. Die Verwestung des Ostens der Hauptstadt hält an, bla bla. Deshalb sind auch Mitte, Friedrichshain und Pankow bevorzugte Wohnviertel für Neuberliner jüngeren Alters. Und sie bekommen Kinder, sogar mehr Kinder als sonst irgendwo in der Republik. Die Statistik nennt Zuwachsraten von 30% und mehr. Die Mütter gehören meist zu jener Schicht, die normalerweise das Heer der Kinderlosen verstärkt, das Heer der Kinderlosen stillgestanden. Hier sind Mütter, die gehören meist zu jener Schicht, die das dann aber nicht machen im Berlin-Markenzeichen. Akademikerinnen unter 45 Jahren in großen Städten lebend sind sie. In Berlin ist ja große Stadt. Überwältigende Erfolge auf dem Arbeitsmarkt hat Berlin nicht vorzuweisen. Also müsste es für diese Migration der Mütter nach unter 45 Jahren nach Pankow, Mitte, Friedrichshain, Prenzl, Berg bekanntlich andere Gründe geben. Welche darüber lässt sich nur spekulieren, das lässt sich nicht sagen. In der Nähe des französischen Kaufhauses Lafayette in Berlin-Mitte zum Beispiel gibt es einen Kindergarten, über dessen Lage inmitten großer Häuser und belebter Straßen allein besorgte Deutsche möchte gern Eltern anderswo vielleicht die Nase rümpfen würden. Doch ist er rappelvoll, vermutlich hat er da selber RH, seine Kinder, nicht? Da aus der eigenen Westentasche hat er da richtig mal einen Artikel zusammengeschraubt für rechts neben dem Bild über Nazi-Pornos. Rabenmütter, wie man hierzulande. Ah, das, der kennt die alle. Er betreut, der Kindergarten ist rappelvoll. Er betreut kleine Kinder bis in den frühen Abend, was französische Verkäuferinnen, vermutlich auch im besten Alter, hat ein Auge geworfen und den Artikel rechtzeitig abgegeben. Er erscheint heute Journalistinnen aus aller Welt. Er fantasiert, er hat aber sein Kind auch dort abgegeben und Anwältinnen aus den Büropalästen der Umgebung sehr zu schätzen wissen. Rabenmütter, wie man hierzulande immer noch sagt, doch der Osten kennt dieses Wort nicht. Der kennt dieses Wort nicht. Was der Osten kennt, Explosion Berlin. Nee, explosives Berlin. Akademie der Künste kostet immer mehr. Auf den ersten Blick könnte man meinen, der Bund sei arm dran, hat er doch zu Jahresbeginn. Neubau des Akademiegebäudes am Pariser Platz ist jetzt teurer geworden. Ein starkes Stück, ein teures Stück. Der Bund ist fein raus, denn er ließ sich zusichern, dass solche unerwarteten Mehrkosten an Berlin hängen bleiben. Und so darf sich nun Bausenator Strieder darum bemühen, Bausenator Strieder, ist er noch Bausenator eigentlich, auf die gestrige Hiobsbotschaft mit Finanzierungsvorschlägen zu antworten. Neu ist die Kostenexplosion nicht. Schon im vergangenen Jahr stockte der Bau des Gebäudes, Akademiegebäudes am Pariser Platz, weil niemand die damals bereits für notwendig erachteten zusätzlichen Mittel aufbringen wollte. Nun ist das mit dem Eröffnungszeitpunkt nicht mehr richtig in Ordnung. Nach nochmaliger Prüfung, echte Feststellung des Mehrbedarfs, wie es so schön heißt, schreiben sie. Das Land Berlin will die Baufirma verklagen. Oh Gott. Vielleicht wird die Akademie der Künste gar nicht richtig fertig und man hat keinen. Und der Strieder muss sich jetzt noch bemühen. Das ist schlimm. Das ist aber im Feuilleton abgedruckt. Vielleicht machen sie die rechte Spalte. Die haben jetzt die rechte Spalte einfach zu so einer Berlin-Spalte gemacht und da können sie über die Kinder noch was. Oh, über die Kinder noch was schreiben. Kontaktstelle. Oh. Ja, es ist. Nee, es ist einfach gar nichts passiert. Ich kann nochmal nachschauen, ob es vielleicht eine Eilmeldung gibt. Da gehe ich mal kurz rüber und komme dann vielleicht mit einem Stapel Eilmeldungen für Sie zurück. Ansonsten müssen Sie jetzt weiter angeschaltet lassen, weil es kommt danach die Muschel der Elenden aus Berlin und danach die andere Radiosendung, die auch so ähnlich heißt. Nee, die beiden Radiosendungen, die jetzt kommen, folgen aufeinander. Und um 22 Uhr geht das Radio auch wieder weiter. Da haben wir... Ach, das ist noch interessant. Das, wir hören uns gleich nochmal. Voll zu machen, sagt man das? Das Elend war nur halb leer. Ist das Elend halb voll oder halb leer? Die Tristesse war dreiviertel voll. Um das ganz zu machen, um das wieder heil zu kriegen, kann ich Ihnen noch in der Fatzlack heute an der Stelle, wo andere Leute die Subtropen vermissen und dafür Prisma, die Fernseh... Ah! Ich habe doch vorhin gelesen, es kommt was ganz Interessantes im Fernsehen über Eigentum, gerade auf Phoenix. Mal schauen, ob das geht hier. Da ist eine Sendung, ob Eigentum überhaupt noch... Oh je, das ist schon fast zu Ende. Oh, vielleicht klappt das noch. Da ist ein... Das ist kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Das ist kaputt. Naja, das ist so kaputt, dass man noch nicht mal richtig sieht, was kaputt ist. Es ist einfach nur richtig zerstört hier. Das kann ein Techniker später wieder reparieren. Wir haben ja die Arbeitsteilung eingeführt hier im Radio. Da ist ein Sonderbeilage jedenfalls über Prisma, das Fernsehmagazin. Dadurch kam ich drauf. Falls Sie zu Phoenix jetzt noch umschalten wollen, Sie haben noch 3 Minuten. Dann ist es zu Ende bei Phoenix. Da geht's um Eigentum. Da ist eine Beilage jetzt drin, auf richtig schönem, teuren Papier gedruckt. Watch your time, die Uhren, Sonderbeilage. Passen Sie auf Ihre Zeit, verlieren Sie keine Zeit. Und da drin abgedruckt ist ein Interview mit dem Generaldirektor von Swatch. Und das ist richtig erbärmlich. Was war das Jahr 2003 schwierig für Swatch? Wie alle Welt haben auch wir am Jahresanfang federn lassen müssen aus Gründen, die sich unserem Einfluss entziehen. Krieg und SARS, SARS. Was auch immer das mit dem Uhrenabsatz zu tun hat, SARS. Dafür war das Jahr, aber über eine Uhr können sich auch so Bakterien verbreiten. Dafür kann ich mal deine Uhr? Nein, lieber nicht. Dafür war ich, willst du mal meine Uhr? Nein, nein, ich habe selbst zwar keine Uhr, aber wissen, wie viel spät es ist. Die Uhrenbeilage von der FAZ, dafür war das Jahresende richtig gut, speziell in unseren eigenen Stores rund um den Globus. Asien und USA haben sich besonders erfreulich entwickelt und die innovative Swatch Touch wurde überall sehr positiv aufgenommen. Was lernt man aus einer solchen Krise? Seien wir realistisch, wir haben den Wechsel einer Epoche erlebt, gleichzeitig einen Jahrhundert- und sogar einen Jahrtausendwechsel. Das ist der Generaldirektor von Swatch, einen Jahrtausendwechsel hat er erlebt. Seit 3 oder 4 Jahren macht das Bewusstsein der Konsumenten im Allgemeinen und das der Uhrenliebhaber im Besonderen einen Wandel durch. Und ich vermute, dieser Vorgang ist auch in den nächsten 4 oder 5 Jahren noch nicht abgeschlossen. Man denkt vor dem Kauf auch an Inhalte, legt mehr Wert auf Substanz und denkt nach dem Kauf auch nochmal was nach, womit die inneren Werte ebenso gemeint sind wie der emotionale Wert und natürlich auch der reale Verkaufspreis. Und der Gebrauchswert, fragt er, naja, wir müssen, das fragt er natürlich nicht, wir müssen, das sagt immer noch der Mann von Swatch, unser Verhalten ändern und unsere Kommunikation anpassen. Die Krise hat diese neue Art des Konsums zutage gefördert. Wird sich die Swatch ebenfalls anpassen, fragt der FAZ-Uhrenbeilagenschreiber. Unsere Philosophie, aber der gehört gar nicht zur FAZ, die FAZ hat das nur geleast, diese Zeitung, sie haben sie einfach nur reingelegt. Unsere Philosophie, sagt der Swatch, ist völlig kompatibel mit diesem neuen Marktmodell. Der beste Beweis ist der Erfolg unserer neuen Kollektionen und unserer Innovationen. Über das ganze Jahr werden wir neue Dinge aus unseren Schubladen zaubern. Verstehen Sie mich nicht falsch? Weil aus den Schubladen zaubern, man versteht es sofort falsch. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich glaube nicht, glaubt er nicht, dass 2004 alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen wird. Es wird ein Übergangsjahr werden, aber ein stürmisches. Ein Scharnierjahr, hätte Theo Sommer geschrieben. Es wird ein Scharnierjahr, das in den Angeln quietscht. Der Gezeitenwechsel, der Gestadenwechsel der europäischen, aber der Swatch-Mensch ist natürlich nur für Swatch zuständig, ist die Marke Swatch nach 20 Jahren nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Ah, ich finde, dass unsere Marke immer noch ziemlich, unsere Zukunft hat eben erst begonnen. Angriff der Gegenwart. Übrige Zeit, 19 Uhr.